Herzlich willkommen bei Mindvolution, dem Podcast des Systemischen Netzwerks, einem Zusammenschluss systemischer Fachkräfte. Wir tragen mit Mindvolution dazu bei, dass psychische Gesundheit besprechbar und es selbstverständlich wird, Unterstützung in schwierigen Lebenslagen hinzuzuziehen. Du erfährst in unserem Podcast, dass es neben den klassischen Psychotherapieverfahren auch weitere Hilfsangebote gibt, die kurzfristig zur Verfügung stehen und zudem, welche Unterschiede es unter diesen insbesondere auch auf dem Coachingmarkt gibt. Unsere GästInnen lassen hinter die Kulissen ihrer beruflichen Praxis blicken und zeigen dir auf, wie Gesprächsprozesse ablaufen und wie wirkungsvoll systemische Prozessbegleitung sein kann. In Mindvolution erfährst du, wie vielfältig systemische Beratung, systemisches Coaching, systemische Therapie und Organisationsentwicklung ist. Wessen Stimme spricht hier zu dir? Mein Name ist Sandra Brauer. Ich bin die Gründerin des Systemischen Netzwerks und Gastgeberin unseres Podcasts. Viel Freude beim Zuhören. Ich bin ein bisschen aufgeregt, aber tatsächlich positiv aufgeregt, weil das die erste Folge unseres Mindvolution Podcasts ist, der Podcast vom Systemischen Netzwerk. Und die Premiere begeht mit mir meine Kollegin Julia aus Hamburg. Wir sind beides zwei Systemikerinnen aus Hamburg und ich freue mich sehr, dass du mit auf die Idee aufgesprungen bist und dich so schnell auf Wer macht mit gemeldet hast. Somit hallo, liebe Julia. Schön, dass du dabei bist.
Hallo, vielen Dank, dass ich dabei sein darf. Ich fühle mich auch total geehrt, dass ich hier die erste Folge mit dir bestreiten darf.
Ja, Premieren sind ja immer so ein bisschen aufgeregt und wir haben vorbesprochen, das Netzwerk steht für Authentizität und auch SystemikerInnen stehen, denke ich mal, auch im Allgemeinen für Authentizität. Deswegen darf hier alles sein. Und somit können wir uns ganz entspannt so verhalten, als würden wir jetzt miteinander telefonieren, Zoom oder ähnliches. Nur kann es sein, dass uns im Anschluss Menschen halt dabei zuhören.
Genau. Das ist gut. Als ob man im Café sitzen würde und jemand sitzt irgendwie am Nachbartisch.
Ja, und fängt dann an mit zu quatschen, ne? Das ist eigentlich so die beste Situation überhaupt. Hatte ich gestern, aber ich wollte gar nicht so viel plaudern, sondern wollte jetzt eigentlich eher dich fragen als meine Kollegin. Du bist Systemikerin, also würdest du dich überhaupt so bezeichnen? Ich habe hier als meine Einstiegsfrage ganz simpel stehen, wer bist du? Vielleicht magst du darauf antworten und dann schon mal Bezug nehmen auf deine systemische Profession. Ich bin sehr gespannt, wie die Antwort auf Wer bist du lautet. Erzähl mal.
Also, ich bin Julia Arf. Ich bin systemische Coach hier in Hamburg und habe mich so ein bisschen konzentriert oder spezialisiert auf alles, was mit Karrierethemen zu tun hat oder beruflichen Themen. Und habe irgendwie mich tatsächlich mit diesen ganzen beruflichen Themen schon so viele Jahre beschäftigt. Da kommen wir bestimmt später auch nochmal zu. In meiner Arbeit begreife ich mich als Systemikerin, weil ich eine bestimmte Haltung, glaube ich, meinen Kunden gegenüber habe. Mhm. Ich bin der Meinung, dass jeder Mensch einzigartig ist und ganz, ganz viele Lösungen in sich trägt und ganz viele Ressourcen mitbringt. Und letzten Endes bin ich auch immer wieder neugierig und voller Staunen darüber, wer da so in mein Coaching kommt. Manchmal habe ich dann auch tatsächlich vorgefertigte Meinungen. Und dann erinnere ich mich selber nochmal daran, oh, die hast du besser mal nicht, denn dann wird man sowieso von einem besseren oder anderen Ergebnis überrascht. Und ich bin auch der Meinung als Systemikerin, dass die Entscheidung, irgendwas zu ändern im Leben oder irgendwas zu tun, letzten Endes immer beim Kunden liegt. Das finde ich ganz wichtig. Wo ich nicht ganz so systemisch bin, das ist eine Frage, die treibt mich in letzter Zeit ziemlich viel um. Also das Systemische ist ja lösungsorientiert und natürlich ressourcenorientiert. Und eine meiner Lehrerinnen sagte zu mir ganz gerne, du musst das Problem gar nicht kennen. Und das ist zum Beispiel so ein Punkt, wo ich nicht immer ganz konform gehe, weil ich denke, wir müssen auch ein bisschen verstehen, wo jemand herkommt, um zu verstehen, wo jemand hin möchte oder was er vielleicht oder sie verändern möchte. Und was ich halt auch ganz wichtig finde, ist für mich in meiner Arbeit, dass ich nicht immer nur Coach bin, sondern dass ich manchmal auch tatsächlich die Ebene verlasse und dann auf die Metaebene gehe oder auch mal einen Ratschlag gebe oder auch mal sag, darf ich dir mal kurz meine persönliche Meinung anbieten oder so. Das mache ich schon. Also ich bin nicht so starr in dieser systemischen Coach-Rolle verhaftet, würde ich sagen.
Jetzt hast du ganz viele Sachen gesagt, worauf ich unbedingt gern eingehen würde. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe, auf alle Dinge einzugehen. Erstmal tatsächlich das mit dem Ratschlag. Das ist ja tatsächlich etwas, was wir im Allgemeinen immer versuchen zu vermeiden, wenn wir uns systemisch verhalten. Ich erinnere mich an den Ausspruch, ich glaube, er kam von Sonja Radatz, Ratschläge sind auch Schläge. Das finde ich sehr wertvoll, vor allem gar nicht nur in unserer Arbeit, sondern auch in der Welt da draußen. Und da könnte ich vielleicht auch gleich die Brücke schlagen zu den zu deiner Sicht auf die systemische Haltung, die Werte oder vielleicht auch die Verhaltensweise, die du gerade genannt hast, diese Ressourcenorientierung, die Lösungsorientierung. Ich finde, wenn wir das in uns tragen und uns vielleicht auch tatsächlich nicht nur als systemische oder systemischer Coach bezeichnen, sondern als Systemiker oder Systemikerin, dann trägt sich das ja mit ins Private hinein. Und das ist für mich damals und selber nach der Weiterbildung der größte Wert gewesen, dass ich irgendwann festgestellt habe, dass ich ganz anders auf Menschen blicke. Und ich stelle diese Frage so gerne, also ob jemand sich als Systemiker oder Systemikerin bezeichnet, weil das, glaube ich, sehr viel über die eigene Entwicklung und vielleicht auch den Reifegrad auf dem systemischen Weg aussagt oder vielleicht auch die Erkenntnis, wie wir uns durch solche Weiterbildung auch verändern können oder auch verändert haben. Was sagst du dazu?
Ja, doch, das denke ich auf jeden Fall. Also das war mit einer der größten Erfahrungen auch aus dieser eigentlichen auch klassischen Beraterrolle rauszukommen und loszulassen. Also je systemischer ich wurde, umso entspannter konnte ich im Grunde genommen mit den Leuten umgehen sie durch auch ganz anders betrachten, ne? War das das so ein bisschen, was du damit mit der Frage...
Ja, glaube ich, in so eine Richtung. Und ich finde auch noch einen anderen Punkt, weil du jetzt auch das Wort Beratung mit reingebracht hast, ganz spannend. Wir wissen ja nicht genau, wer uns gerade zuhört. Und ich glaube, es ist für manche Menschen gar nicht so leicht, den Unterschied halt wahrzunehmen, weil es halt keine festen Definitionen dort draußen in der Welt gibt, sodass halt gerne mal Irritation auftritt, was man erwarten kann. Weil wenn jemand vielleicht zu unserer Berufssparte oder zum systemischen Kreis quasi noch keinen Kontakt hatte, ist vielleicht gelegentlich ja auch mal die Erwartungshaltung, ich hole mir Unterstützung, also suche mir eine Beraterin, suche mir einen Coach, was auch immer, und dann wird der oder die mir schon Lösungen servieren. So, ich mache es jetzt mal ganz simpel. Und das ist ja genau das, was wir eben nicht machen wollen. Und wenn du jetzt in deinem Kontext, vor allem auch bei Karriere und im Beruf, halt das Wort Beratung mit reinbringst, dann denke ich sofort auch an eine fachliche Beratung, also tatsächlich auch konkret Tipps, wie schreibe ich Bewerbungen oder wie verhalte ich mich rein kommunikativ, rhetorisch in einem Vorstellungsgespräch. Das sind ja auch Themen, die ich in der Vergangenheit auch viel betreut habe. Da bin ich auch immer gewechselt. Und so mit diesem Hut, von dem du gerade auch gesprochen hast. Ne? Mal hat man dann den Hut der reinen Coachin auf, dann hat man vielleicht den Hut des Beraters, der Beraterin auf und dann auch mal, und das hattest du, glaube ich, auch vorhin gesagt, des Menschen. Also ich bin jetzt einfach Julia und kommentiere als Julia. Und ich glaube, solange wir ganz klar in diesen Hüten sind, die wir gerade aufhaben, dürfen wir auch so sein. Ich glaube, manchmal braucht es nur noch eine Erklärung nach draußen, was vielleicht von uns auch zu erwarten ist oder welche Wünsche man auch an uns richten kann. Ne? Welche Unterstützung braucht vielleicht eine Person und was können wir da vielleicht auch geben?
Ja, das finde ich, also das sind natürlich so Punkte, die kläre ich auf jeden Fall immer in so einem Kennenlerngespräch, ne? Und wo wir wirklich, also ich habe das mittlerweile einfach so standardisiert, dass ich echt meine Checklist habe und habe auch in der Vergangenheit festgestellt, wenn ich nicht all diese Dinge abfrage, dann entstehen dann schnell so ganz verzerrte Erwartungshaltungen und dann geht jemand raus und es ist im Zweifel ganz unglücklich mit dem Ergebnis. Und das, was du beschrieben hast, ich gehe zum Coach und der gibt mir dann die Lösung. Also das habe ich tatsächlich in letzter Zeit häufiger gehabt, aber eher so, ich habe in letzter Zeit immer mal so Männer von Freundinnen oder aus meinem Bekanntenkreis, die von ihren Frauen zu mir geschickt werden. Ich soll denen mal bitte sagen, also sie sollen sich mal bei mir beraten lassen und die hoffen dann immer, dass ich denen sage, was jetzt die ultimative Lösung ist. Und wenn ich denen dann anfange zu erklären, was ich mache, dann sind die immer sehr, sehr verunsichert und auch tatsächlich kommen nicht alle zu mir. Das ist dann auch okay, weil das ist dann, bin ich vielleicht einfach auch nicht die Richtige.
Ja.
Dann ist da vielleicht jemand, der da viel schematischer dran geht oder so, die richtige Adresse. Aber ich hatte das einmal mit einem relativ jungen Mann in einem anderen Setting, der sagte dann auch, kannst du mir nicht einfach sagen, was ich werden soll? Und dann habe ich mal gesagt, ja, ich finde, du wirst, und habe irgendeinen Beruf genannt, der total absurd war. Und er guckte mich total erschrocken an. Und ich sagte, siehst du, bist du auch nicht mit zufrieden, ne? Und das war ein ziemlich lustiger Aha-Moment. Und daraufhin hat er dann auch begriffen, dass er ja ein bisschen auch selber steuern kann, was er gerne machen möchte, wo er gerne hin möchte.
Großartig, danke für das Beispiel. Ich finde, jetzt sind wir aus Versehen auf dieses Thema gekommen, aber ich muss es einmal ansprechen. Es gibt ja in unserer Branche, ich möchte nicht sagen in unserer Szene, sondern in unserer Branche gibt es eine Szene, die gefüllt ist mit Angeboten, die nicht ganz so ticken wie wir als SystemikerInnen und die vor allem diese ratschlagfreie Unterstützung nicht unbedingt präferieren, um es mal vorsichtig zu sagen. Also ich bin tatsächlich sehr vorsichtig in der Bewertung, weil ja auch ein anderer Wert von uns Systemikern tatsächlich dem Konstruktivismus sehr nahe kommt, und zwar Wahrheiten auch anderer zuzulassen. Und was es steht uns, glaube ich, grundsätzlich als Mensch oder auch in der Profession nicht zu, tatsächlich vollends zu bewerten, was ist richtig und was ist falsch. Darin übe ich mich immer wieder. Manchmal komme ich da an meine Grenzen, und das bezieht sich jetzt auch ein bisschen auf diese Szene. Und ich meine die Szene der Pseudo-Coaches. Ich nenne sie jetzt mal so. Und für mich sind Pseudo-Coaches eben die, die nicht unsere coachende Haltung, wie wir sie gerade aus Sicht eines Systemikers, einer Systemikerin beschrieben haben, quasi leben, sondern die quasi Versprechungen geben. Also Grüße gehen raus an YouTube und Co. Dort findet man zahlreiche Beispiele, die vielleicht auch eher die Wertewelt Erfolg, Macht, Geld in sich tragen. Und eine gewisse Szene ist, die halt Menschen, die vielleicht in einer Notlage sind, mit ihren Hilfsangeboten ja eine Möglichkeit der Lösung bieten. Und das aber auf sehr, wie ich finde, manipulative Weise. Und da hört es dann für mich auf. Also wenn halt Grenzen von Personen überschritten werden und vielleicht auch Menschen gefährdet werden, Menschen eventuell psychisch verletzt werden, das halt anzuerkennen, auch als mögliche Wahrheit. Ich hoffe, ich habe mich jetzt gerade nicht zu akademisch und zu kompliziert ausgedrückt. Ich habe gerade den Versuch gewagt, mich diplomatisch, nicht zu wertend, aber trotzdem meinungsstark auszudrücken. Hast du mich verstanden zumindest?
Ich habe dich verstanden. Ich nehme an dieser Stelle mal nicht so ein Blatt von Mund, wie du das gerade so vornehmen gemacht hast. Ich nenne diese Coaches auch gerne Boom-Chaka-Coaches. Lösung versprechen, wenn du nur dich vertrauensvoll in ihre Hände begibst und so. Und ich finde, dass da ganz fürchterlich viel Schindluder mitgetrieben wird, dass ganz viel mit Unsicherheiten und Ängsten experimentiert wird. Wenn ich mir das anschaue, also ich war auch schon auf Veranstaltungen, wo dann so Erfolgscoaches und so aufgetreten sind, und am Ende musste dann das ganze Publikum aufstehen und sagen, ich werde nie mehr dieser Angst nachgeben und so. Also ich finde, das ist wirklich, wirklich grenzwertig, weil da werden einfach so psychologische Tricks und auch so genutzt, um Menschen zu manipulieren auf eine Art und Weise. Das finde ich ganz verwerflich, und das wirft vor allen Dingen auch ein schlechtes Licht auf uns als Coaches, die wir eigentlich das Anliegen haben, Menschen zu helfen, in eine Selbstreflexion und in eine Selbstständigkeit zu kommen. Und ich begreife mich eben als jemand, der gerne Menschen aktiviert und ihnen hilft und aufzeigt, guck mal, du hast hier einen ganz großen Werkzeugkoffer. Soll ich dich mal unterstützen dabei, rauszufinden, welche Werkzeuge du jetzt vielleicht für die nächste Aufgabe alle benutzen könntest. Probier doch mal durch. Und das verstehen viele nicht. Also dadurch kommt, glaube ich, auch so eine Erwartungshaltung, dass die Lösung bitte präsentiert wird.
Ja, ist ja auch leichter, ne?
Ja.
Also auf den ersten Blick ist es leichter, wenn, so wie du von deinem Klienten berichtet hast, deswegen kam ich auch da nur gerade drauf, weil ich dann dachte, ja genau, das wäre halt der leichte Weg, wenn mir einfach jemand sagt, mach Folgendes, das hier ist das Rezept, ich stelle es dir aus, zahl 5.000 Euro dafür und danach ist das Problem gelöst. Das wäre so schön. Und ich kann mir schon vorstellen, dass viele Menschen vielleicht das lieber so probieren wollen, als sich halt auf den vermeintlich beschwerlichen Weg der Selbstreflexion zu begeben und die Meta-Ebene zu betreten. Also Meta, falls jemand nicht weiß, was es ist, die Kommunikation über die Art und Weise der Kommunikation und des Miteinanders. Und das ist halt nicht immer leicht, gerade in der Zeit, wo wir so getrieben unterwegs sind, so hektisch durch die Welt gehen, da innezuhalten und auch noch sich selbst zu reflektieren. Um Gottes Willen, dafür habe ich ja keine Zeit. Also gib mir lieber die schnelle Lösung. Nur ist die schnelle Lösung vielleicht nicht unbedingt immer die nachhaltige Lösung. Und Nachhaltigkeit ist, glaube ich, auch ein Wert, den wir auf unsere Wertelandkarte, in unserem Wertekompass als SystemikerInnen, glaube ich, gut notieren können. Auch wenn wir Nachhaltigkeit im allgemeinen Sprachgebrauch vielleicht anders verstehen, aber für mich ist das schon etwas, was auch unsere Arbeit auszeichnet. Ne? Wir wollen zur Selbstverantwortung anregen, Lösungen möglich machen, aber nicht, indem wir sie vorgeben, sondern indem wir meistens gute Fragen stellen und einen Perspektivwechsel einleiten. Und dann kommt möglicherweise etwas heraus, was tatsächlich vielleicht zur Überwindung des einen oder anderen Stolpersteins führt und das möglicherweise sogar langfristig. Wie cool wäre das denn? Und oftmals ja auch nach wenigen Stunden. Das ist ja immer wieder das Faszinierende an unserer Arbeit. Das ist zumindest so ja meine Sichtweise jetzt nach ein paar Jahren Tätigkeit. Wie siehst du das? Also so, ich finde die Lösungswege oder die Zeit auch von so Veränderungsbegleitungsprozessen sind, finde ich, gar nicht unbedingt so intensiv, sondern manchmal auch eher über einen kürzeren Zeitraum zu beobachten.
Das sehe ich ähnlich. Also ich erlebe das, dass ich habe Coaches, die kommen vielleicht so 2-3 Mal in Coaching, und die Coachings, die folgen ja auch nicht irgendwie immer direkt aufeinander. Ich packe da schon in der Regel dann so 2 Wochen oder so dazwischen. Wenn ich jetzt eine Coachie habe, zum Beispiel eine Führungskraft oder so, die sich eine bestimmte Aufgabe gesetzt hat und sagt, ich möchte im Zeitraum XY bestimmte Dinge irgendwie erreichen. Sowas gibt's ja durchaus auch. Dann kann es auch sein, dass daraus irgendwie eben halt 5-6 Sitzungen werden, an denen man dann sich schrittweise dem Thema nähert oder das Thema bearbeitet oder dem vermeintlichen Ziel nähert. Ergebnisoffenheit ist auch immer noch, was ich eben halt sehr, sehr wichtig finde. Und es kann auch sein, dass vielleicht schon nach einem Coaching ganz, ganz vieles in Gang gesetzt wird und vielleicht einfach auch diese Scheu vor Selbstreflexion genommen wird. Also wir stellen uns das ja manchmal auch so vor. Also ich sage immer, ich habe immer diesen Vergleich von einer Wespe oder einem anderen Insekt, das raus will und gegen ein Fenster fliegt und beharrlich immer versucht gegen diese Scheibe irgendwie rauszukommen. Und weil wir halt immer nur wissen, was wir wissen. Und wir denken halt auch nur das, was wir wissen. Und wenn dann aber so ein Coach kommt und einem eine ganz andere Frage stellt, dann werden wir ja eingeladen, in eine komplett neue Richtung zu denken und damit automatisch unser Wissen auch ein Stück zu erweitern. Ich bin so ein bisschen, betrachte ich mich vielleicht als die Person, die dann das Fenster öffnet oder so einen leichten Stups mal gibt, sehr freundlichen Stups, ohne die Flügel zu verletzen mit einem Staubwedel oder so und sagt, guck mal, hier geht's raus. Könnte es rausgehen.
Ja, schönes Bild. Genau, dieses könnte es rausgehen ist ja auch immer noch so wichtig, ne? Diese Angebotshaltung, die wir in uns haben. Also du hast ja ganz viele Werte und Verhaltensweisen ja gerade schon beschrieben, aber gerade diese Angebotshaltung mit auch so vager Sprache verbunden, was vielleicht für einen, ich sag mal, Betriebswirten, also ich glaube, ich darf das sagen, weil ich komme ja aus diesem Stall, was für so einen Betriebswirten von der Sprache her eigentlich eher nicht so richtig ernst zu nehmen ist, aber das macht ja genau bei uns den Unterschied. Wir sind ja nicht die Experten und Expertinnen für die Lösung, sondern wir sind diejenigen für den Prozess und regen halt eben zur Lösung an. Und dann machen wir halt oder zeigen wir Möglichkeiten auf Und jemand anderes kann dann sagen, oh ja, darüber habe ich noch gar nicht nachgedacht. Das ist eine gute Idee. Oder oh nein, das gefällt mir gar nicht. Und dann achten wir ja auch ganz gerne mal auf alles. Also nicht nur auf die Sprache, sondern auch auf Mimik, Gestik, Körperhaltung. Und ich glaube, das macht auch noch ein bisschen die Besonderheit beim Systemischen aus. Also wir betrachten ja auch das System, den Menschen vor uns als Gesamtsystem mit dem Inneren und dem Äußeren. Und das finde ich auch so unendlich wertvoll, was man daran eben auch ableiten kann.
Finde ich auch. Und was ich eben halt in meiner Arbeit auch immer noch ganz wichtig finde, du hattest ja in deiner Vorbereitungsfrage, die ich nur mir geschickt hatte, so eine Metapher oder so.
Ja, greif sie auf, nimm sie.
So ein Bild, was wäre, wenn ein Außerirdischer käme und würdest du ihm das erklären? Ich hatte da so eine Planetenmetapher zunächst, wo ich gedacht habe, okay, ich helfe dir auszusuchen, in diesem Wahnsinnsuniversum, wo so viele Planeten sind, den richtigen Planeten zu finden, auf dem du gerne wohnen möchtest oder dich niederlassen möchtest, jetzt im Arbeitskontext betrachtet. Aber was mir nochmal so deutlich dabei geworden ist, ist, dass der Mensch halt so viel mehr ist als nur bewusste Entscheidung. Und zu mir kommen halt auch viele Menschen, die auch ein bisschen verzweifelt sind, weil sie irgendwie nicht vorankommen, obwohl sie eigentlich vielleicht eine klare Vorstellung davon haben, wo sie hinwollen, aber nicht so richtig wissen, wie sie dahin sollen oder können und was sie vielleicht auch davon abhält. Und dann fangen wir zum Beispiel auch mal an, über so Sachen wie Werte zu sprechen, worüber wir uns ja sonst alleine selten Gedanken machen oder vielleicht auch mal Glaubenssätze. Und ich glaube, ich bin so ein bisschen die hilft, Koffer zu packen, also den Werkzeugkoffer, und dabei aber eben halt auch so ein bisschen das Anforderungsprofil im Auge zu behalten oder dich daran zu erinnern, dass du deine Werte vielleicht auch nochmal betrachtest oder vielleicht deine Glaubenssätze oder deinen Energiehaushalt oder so.
Ja, das innere System eigentlich, ne?
Komplett, so. Ja.
Ja.
Und ich hatte so ein Beispiel, wenn ich das mal anbringen darf, wo ich jemanden hatte, der hatte eben halt wirklich ein großes Bedürfnis, endlich wieder vernünftig Geld zu verdienen, nach ein paar Monaten der Pause, wo eben halt auch nichts reinkam, und hatte sich das irgendwie so schön ausgedacht, in so einen Vertriebsjob zu gehen und da zu arbeiten, und hatte sich das auch so, also von Sitzung zu Sitzung konnte er mir immer mehr erklären, warum das genau das Richtige für ihn ist. Und ich habe dann mit ihm auch nochmal so ein bisschen Aufstellungsarbeit gemacht, wo wir uns halt alles angeguckt haben. Und dann kam am Ende raus, dass er aber so wichtige innere Werte hat, die für ihn eigentlich eher so sozialer Art waren, dass er dieses Ziel einfach nochmal ein bisschen überarbeiten musste, damit es mehr mit seinem Wertesystem dran eingepasst hat, ne? Und das ist bei den Menschen ganz, ganz unterschiedlich ausgeprägt.
Du hast gerade nebenbei gesagt Aufstellung. Dann haben wir so Aufstellung gemacht. Ich bin ja deine Gastgeberin und versuche mich in die Lage unserer Zuhörenden zu versetzen. Es könnte sein, dass Menschen zuhören, die jetzt denken, was hat sie denn da jetzt aufgestellt? Also was hat sie denn da hingestellt? Wie meint sie denn das? Kannst du das vielleicht nochmal ausführen, was du da genau machst? Also vielleicht kannst du von irgendeiner Einheit ein bisschen erzählen, so dass du immer noch die Anonymität von ihm warst, weil das ist mir ein großes Anliegen, übrigens nebenbei auch in diesem Podcast, den wir ja gerade erst starten. Wir haben uns bewusst dafür entschieden, keine Fälle zu besprechen. Also Anonymität und Schutz der Klienten und der Klientinnen ist mir persönlich ein riesengroßes Anliegen. Ich bin immer ein bisschen zweiflerisch unterwegs, wenn ich halt da draußen konkrete Beispiele höre von anderen Podcasts und Menschen da auch auftreten. Das kann ich irgendwie mit meinem Berufsstand nicht vereinen. Aber vielleicht kriegst du das so hin, das zu erzählen, dass du trotzdem so seine Persönlichkeit schützt und das vielleicht eher beispielhaft beschreibst, was du mit Aufstellung oder Aufstellungsarbeit meinst.
Also ich kann sehr gerne da ein bisschen genauer drauf eingehen. Also ich arbeite gerne, wenn ich kann, in Präsenz. Also ich berate natürlich auch online und bin auch davon ein Fan. Aber gerade so Aufstellungsarbeit ist meine Erfahrung, ist am kraftvollsten im Raum. Das bedeutet im Grunde genommen, dass ich viel mit Bodenankern arbeite, wenn ich kann.
Was sind Bodenanker?
Bodenanker sind im Grunde Stationen, die man im Raum auslegt. Also rein technisch ist das dann so eine Moderationskarte, wo eine Station benannt wird. Ich mache jetzt mal so ein kleines Beispiel. Ich arbeite sehr gern mit der Ressourcenpyramide. Das ist so eine Art Strecke, die man im Raum beschreitet mit verschiedenen Stationen. Und da werden dann verschiedene Sachen abgefragt. Die benutze ich gern zu Berufsorientierungsthemen. Und dann ist irgendwie die Basiskarte ist dann die Frage nach, wie sollte dein Umfeld sein? So, wo fühlst du dich wohl, wenn du arbeitest? Ist das, was sind das für Räumlichkeiten? Was sind das für Anfahrtswege? Was sind das für, kann auch unternehmenskulturelle Dinge sein. Also alles, was dir so einfällt. Im nächsten Schritt geht es dann darum, was sind denn deine Tätigkeiten, wenn du gerne arbeitest? Bist du eher so, sortierst du gerne, redest du gerne mit Menschen, mit Tieren, Pflanzen, all solche Sachen? Und welche Fähigkeiten bringst du eigentlich mit? Ist dann die nächste Station, um diese Aufgaben zu erledigen oder diesen Tätigkeiten nachzugehen. So, das sind relativ simple Schritte, ne? Wenn man sich das so überlegt. Danach geht es dann in die Frage nach Werten. Da wird es dann schon interessanter, weil wir oft gar nicht so genau wissen, was gibt es denn eigentlich alles für Werte? Ganz interessant dazu, ruhig mal im Internet googeln. Ich stelle auch von mir nochmal Wertelisten online demnächst auf meiner Seite, dann kann man sich die auch so als White Paper runterladen.
Gibt sehr viele übrigens. Ich durfte ja mal für ein Projekt Werte recherchieren und dachte bei 240, nein, das kann nicht Platz in dem Projekt finden und habe dann irgendwann auf 65 reduziert und fand die Auswahl auch sehr schwer.
Ja, und ich bin so um und bei 100 und denke immer, naja, also selbst wenn mein Wert irgendwie nicht da draufsteht auf dieser Liste, die ich mir gerade angucke, vielleicht kommt mir dann der Gedanke oder es regt ja auch nochmal an, über andere Werte nachzudenken. Und im nächsten Schritt, also im Grunde geht es darum, dann sich mal die mit Glaubenssätzen auseinanderzusetzen. Vielleicht mit der eigenen Rolle bei der Arbeit. Und auch so ein bisschen für mich immer so die finale Frage, wenn ich arbeite, in wessen Dienste stelle ich mich mit meiner Arbeit? Finde ich immer eine sehr schöne Frage. Also, was ist meine Mission? Und da passiert was. Und wenn wir beide das jetzt so rhetorisch und theoretisch durchgehen, ist es nicht das Gleiche, wie wenn jemand durch einen Raum schreitet und wirklich von Station zu Station geht und dann immer stehen bleibt und dort eben halt viele systemische Fragen gestellt bekommt. Und ich notiere dann immer alle Begriffe und dann sammelt sich das so langsam am Boden. Und wenn man dann oben angekommen ist und weiß so ein bisschen, was ist eigentlich mein Drive oder meine Mission oder andere sagen, der Ikigai hat ja auch ganz viel damit zu tun, ist wieder eine andere Geschichte, andere Intervention. Aber wenn man dann wieder runtergeht und nochmal überprüft, was man bis dato aufgeschrieben hat und gesammelt hat, kommen häufig Ergänzungen dazu. Und man merkt, dass es auch nicht immer so kongruent ist. Also manche Sachen, wo man dachte, ja, ich will ganz viel Geld verdienen, das clincht dann vielleicht. Beziehungsweise ist es nicht mehr ganz so wichtig, sondern es wird ergänzt um bestimmte Aspekte. Und ich merke auch, dass je älter wir werden, die Sinnhaftigkeit in unserer Arbeit halt immer wichtiger wird. Also dieses Warum stehe ich morgens auf? Warum tue ich mir das eigentlich an?
Ja, oder wozu, ne? Also ja, ich liebe ja die Wozu-Frage so. Ich weiß nicht, ob ich dich damit auch schon genervt habe, aber ich finde den Unterschied auch wichtig. Einmal das Warum, also ja, vergangenheitsorientiert, und dann das Wozu, weil das Wozu, glaube ich, manchmal unendlich viel Energie freisetzt, sich dann auch zu bewegen in eine andere Richtung und vielleicht auch nicht mehr zu verharren, weil man es eben nicht mehr mit sich selbst oder sich selbst vor sich selbst es nicht mehr rechtfertigen kann.
Ja. Das ist ein sehr schönes, eine schöne Unterscheidung. Ich schreibe mir das mal auf. Ich schreibe mir das gerade auf, ja.
Sehr schön. Ich habe hier auch schon Dinge notiert. Und zwar, ja, danke dafür. Ich habe hier auch ganz viel Papier und Stift. Obwohl wir beide digital freundlich sind, dürfen wir auch noch schreiben. Juhu. Ich habe einige Punkte aufgeschrieben und würde das nochmal zusammenfassen, was du gerade gesagt hast, weil das, glaube ich, ganz gut auch zeigt, wie wir im systemischen Coaching arbeiten. Und ich sage wir, weil ich natürlich immer an dich, an mich, aber auch an unsere Kollegen und Kolleginnen im Netzwerk denke, im systemischen Netzwerk und vielleicht auch darüber hinaus. Und zwar hast du uns ja jetzt gerade die Aufstellung beschrieben oder du hast auch von den Bodenankern erzählt. Das ist ja so eine Vermengung auch von verschiedenen Methoden. Wir nennen es gerne Methoden oder auch Interventionen. Ich selber habe für mich immer noch keinen Unterschied zwischen den beiden Begrifflichkeiten gefunden. Also kurze Rückfrage an dich. Hast du irgendeine Unterscheidung jetzt aus deiner Sprachwelt heraus?
Ich glaube, wenn ich unter Systemikern spreche, rede ich eher von Interventionen. Und wenn ich mit normalen Menschen rede da draußen, dann rede ich eher von Methoden. Also ich rede auch gern von einem Methodenkoffer, den man so mit sich herumträgt oder.
Ja, ich auch. Genau, also haben wir die Methoden oder Interventionen. Du hast nebenbei die systemischen Fragen erwähnt und ich denke wieder an die zuhörende Person, die davon noch nie was gehört hat. Vielleicht sollten wir da nochmal hervorheben, dass es im Prinzip Fragen sind, die auf der systemischen Haltung basierend ausgedrückt werden. Und wer sich für unsere systemischen Fragen interessiert oder mal schauen möchte, was sind das eigentlich so für Fragen, kann gerne auf die Website gehen, www.systemischesnetzwerk.de. Dort gibt es eine Fragesammlung und auch eine Methodensammlung, also schaut da gerne mal rein. Aber alles das basiert halt auf der Haltung, die wir am Anfang ja auch schon gerade ausgeführt haben. Und das ist für mich eigentlich das Wesentliche. Oftmals ist es so, wenn Menschen anfangen, in eine systemische Weiterbildung zu gehen oder sich weiterzubilden, dass sie sich sehr sehnen nach Sicherheit und dann immer mehr Methoden lernen wollen, weil sie der Überzeugung sind, je mehr Methoden, desto sicherer vielleicht auch in der Tätigkeit. Aber die Haltung ist eigentlich das Entscheidende. Und vielleicht können wir da nochmal auf einen Punkt kommen. Das wirst du bestimmt ähnlich sehen wie ich, dass die quasi diese Haltung nicht in einer vierwöchigen systemischen Weiterbildung vermittelt werden kann, sondern das ist ja auch ein Prozess ist. Also ich meinte vorhin ja schon den Reifegrad einmal genannt, aber es ist ja auch ein Prozess der Weiterentwicklung, der nicht über Nacht geschieht, sondern oftmals ja auch über vielleicht mehrere Jahre und manchmal auch erst nach einer Weiterbildung so richtig eintritt. Hast du das auch so erlebt? Also als du, vielleicht können wir das verbinden mit einer anderen Frage. Als du zum Systemischen gekommen bist oder vielleicht davon gehört hast, bis heute, was hat sich da eigentlich so verändert? Was sagst du dazu in Kombination mit dieser Haltungsfrage auch?
Es hat sich insofern sehr viel verändert. Ich habe eine Ausbildung oder eine Weiterbildung zur systemischen Coach gemacht, die war berufsbegleitend und hat sich erstreckt über gute 1,5 Jahre, also fast 1/3 Jahr. Und war eben halt auch so Wissensbaustein, also dass so intensive Trainingswochenenden waren, wo Wissensvermittlung stattfand, aber auch im Safe Space so ein bisschen untereinander sich ausprobieren. Und dann hatte ich noch eine externe Lehrcoach, wo ich eben verpflichtend auch 10 Einheiten genommen habe, also selber gecoacht wurde in meinem Lernprozess. Und das Dritte war eben halt, dass man ein großes Kontingent an Coaches auch also eigener Coaching-Erfahrung nachweisen musste und dokumentieren musste, natürlich anonym. Und das war, glaube ich, für mich der beste Part, das selber coachen. Also das eine ist Wissensvermittlung und das kann man, also in dieser Zeit der Informationsgesellschaft können wir so viel so schnell lernen. Ich frage Google nach der Liste der 100 gängigen Werte oder positive Glaubenssätze und ich krieg ganz viel. Aber das anzuwenden und diese Erfahrung zu machen, das hat mich ein wenig Demut gelehrt, dass ich festgestellt habe, also ich weiß ganz viel, aber ich weiß halt auch, dass ich nichts weiß. Das ist vielleicht mit einer der wichtigsten Haltungen, denn ich weiß nichts über meine Coaches.
Das notiere ich, ne? Fürs Zitat später.
Okay. Gerne. Ich weiß ja nicht, wie mein Coachie etwas bewertet oder meine Klientin etwas, das ich vielleicht in mein eigenes Wertesystem so oder so einsortieren würde. Mein Gegenüber tut das vielleicht ganz anders. Vielleicht hat das und erlebt die Welt halt auch ganz anders. Und deswegen ist wieder diese Haltungsfrage, diese Neugier so wahnsinnig wichtig. Und deswegen kommt es mit der Beratung halt auch nicht so gut hin, weil ich ja eben nicht weiß, wie der andere so tickt. Aber ja, das war, glaube ich, so der wichtigste Lernprozess. Und ich glaube nicht, dass man in einem Crashkurs dieses Wissen sich aneignen kann. Das ist so ein bisschen zu vergleichen vielleicht mit, ich habe einen Führerschein gemacht und ich kann Auto fahren. Da würde auch mir vermutlich jeder, der selber den Führerschein gemacht hat, zustimmen, dass das zwei Paar Schuhe sind. Die Fahrpraxis ist im Grunde genommen das, was dazu führt, dass man das Ganze wirklich auch mit Erfahrung auch anreichern kann.
Ich glaube, deswegen ist es auch so wichtig, diese Unterschiede auf dem Markt oder in der Branche, in der wir uns befinden, halt zu erklären. Und auch gerade für Menschen, die vielleicht nach Unterstützung suchen, die sich ja überhaupt nicht in dieser Bubble, in der wir uns befinden, halt auskennen, halt auch ein bisschen Wissen mitzugeben, wonach sie schauen können. Ne? Das heißt jetzt für mich auch nicht, nur weil jemand bei einem Berufs- oder Fachverband zertifiziert ist, so wie wir es sind, dass plötzlich die Person eine Heilige ist und quasi alles richtig macht. Das ist nicht mal im therapeutischen Bereich so, also auch nicht bei den psychologischen Psychotherapeuten. Und das könnte aber zumindest einen Hinweis darauf geben, dass da jemand eine intensive Ausbildung erlebt hat und womöglich gut im Prozess ist. Aber nur weil das Merkmal quasi erfüllt ist, heißt es ja noch lange nicht, dass es dann auch eine individuelle Passung gibt zwischen der unterstützenden Person und der hilfesuchenden Person, sondern da braucht es, glaube ich, immer noch mal diesen Moment, dass man sich persönlich kennenlernt und ein Gefühl füreinander bekommt und dann halt nach dieser Intuition vielleicht auch auswählt, neben den anderen Kriterien der Qualität, dass es stimmig ist. Und vielleicht auch da noch als Ergänzung, falls ihr jetzt sagt, Berufsfachverbände, die meisten Berufs- und Fachverbände im Systemischen oder jetzt auch zum Beispiel vom Coaching- oder Trainingsverband haben häufig ja auch Ethikrichtlinien. Und in der Theorie kann man sich tatsächlich auch bei merkwürdigen Verhaltensweisen von vielleicht eben hilfeleistenden Personen dort halt äußern über das Verhalten. Das wird, glaube ich, viel zu selten genutzt. Meistens macht man das nicht, vielleicht ist es auch ein bisschen unangenehm. Aber die Möglichkeit besteht oder dafür waren irgendwann mal diese Richtlinien halt auch gedacht. Aber in der Theorie, wenn wir jetzt zum Beispiel ein Dach haben, unter das wir uns einordnen würden, eben bei diesem Berufs- oder Fachverband, zum Beispiel im Systemischen gibt es halt die Systemische Gesellschaft und die Deutsche Gesellschaft für Systemische Beratung und Familientherapie, dann haben wir uns eigentlich mit unserem Wertesystem dort eingeordnet und sagen, wir verhalten uns derer Ethikrichtlinien und versuchen uns wertegetreu eben zu verhalten. Und trotzdem sind wir und bleiben wir Menschen und werden wahrscheinlich nicht zu 180% perfekt sein, sondern auch den einen oder anderen Stolperer dazwischen haben. Aber ich glaube, das ist immer ganz hilfreich für Menschen, die sich eben in dieser Branche gar nicht auskennen, zu wissen, dass das überhaupt gibt und dass es deswegen auch Unterschiede gibt. Ich kenne ganz viele Menschen, die halt auf Webseiten oder auf Social Media unterwegs sind und da eben diese Versprechung gehört haben oder einen astreinen Social Media Account mit ganz vielen Followern. Und da kommt dann so ein bisschen die Entscheidungspsychologie, Verkaufspsychologie dazu, die dann verspricht, auch unbewusst, je mehr Reichweite, desto mehr Qualität. Das ist so ein Muster, dem wir dann erliegen. Und dann denken wir, es lohnt sich halt horrende Summen für diese Person zu bezahlen, weil die ja so bekannt ist. Und da würde ich einfach einladen, kritisch drauf zu schauen, ob es wirklich die passende Person ist und das passende Angebot für den jeweiligen Moment und das jeweilige Anliegen. Das ist mir jetzt, ich merke gerade, wie ernst meine Stimme dabei wird, aber das ist mir tatsächlich total wichtig, weil ich immer Sorge habe, dass Menschen an die falschen Personen geraten und ausgebeutet werden.
Ja, dem stimme ich zu. Da habe ich auch immer Sorge vor. Und dann kommt ja noch dazu, dass jemand, der sehr viel Geld ausgegeben hat, für so eine Veranstaltung sich selten hinstellt und sagt, boah, da habe ich mich voll geirrt. Habe ich gerade mal 5000 Tacken in den Sand gesetzt oder so, ne? Das ist ja dann auch.
Ja, das wird nicht bekannt, ne? Also die vielleicht auch die Enttäuschung, die damit einhergeht, das Schamgefühl. Scham ist ja auch so eine unliebsame Emotion, die gesellschaftlich nicht besonders anerkannt ist, dass man das halt auch fühlen darf. Und ich finde es gut, dass es teilweise besprechbarer wird, auch wenn es solche Erlebnisse gegeben hat. Jetzt mal vom Investigativjournalismus abgesehen, die das natürlich gerne nutzen, um da nochmal ordentlich zu trommeln. Das ist vielleicht auch nicht immer der richtige Weg, aber ich glaube, das, was wir hier gut vermitteln können, es gibt einfach Unterschiede und man soll einfach gut auf sich Acht geben. Wir regen ja auch immer zur Selbstverantwortung an, wer die geeignete Person für das jeweilige Anliegen eben ist. Wer kommt denn eigentlich so zu dir? Du hast vorhin schon von Männern gesprochen, von gerade die männliche Seite deines Freundeskreises, die zu dir geschickt werden. Aber sind es eher vielleicht auch so vom Vorurteil her, sind es eher Frauen oder doch eher Männer? Ist es gemischt? Hast du auch dazwischen Menschen? Wie auch immer, wie zeigt sich so dein Klientel?
Ich habe tatsächlich mehr Frauen als Männer im Coaching. Aber es ist nicht so, dass ich nur so den einen Quotenmann dazwischen habe. Tatsächlich habe ich doch schon mit einigen Männern arbeiten können, die auch wirklich aus unterschiedlichen Kontexten kamen. Und zu mir kommen durchaus Menschen, die festgestellt haben, dass die Einrichtung, in der sie vielleicht eine ganze Weile unterwegs waren, nicht mehr weitergeht. Und dass sie sich entweder umorientieren wollen oder manchmal auch müssen. Also ganz vielleicht auch aus gesundheitlichen Gründen. Sowas kann eben halt auch sein. Ich habe durchaus auch schon Teilnehmer gehabt, die wirklich in einem Burnout waren und nachdem sie den dann therapeutisch weitestgehend so aufgearbeitet haben, dass sie wieder so ein bisschen Licht am Horizont gesehen haben, dann auch angefangen haben, neue Pläne zu schmieden und sich mit dem auseinanderzusetzen, wo sie eigentlich hin wollen. Und da kommt dann eben wieder dieses Anforderungsprofil auch zu gucken. Ich wähle als nächstes einen Beruf, in dem es mir leichter fallen wird, bestimmte Grenzen vielleicht auch zu setzen oder mein Zeitmanagement besser einzuhalten oder besser auf mich Acht zu geben, sowas. Das finde ich immer sehr interessant. Es kommen aber durchaus auch viele Frauen, immer mal auch welche, die vielleicht eine Zeit lang sich eher um die Familie gekümmert haben und dann wieder neu einsteigen wollen und feststellen, irgendwie hat die Branche sich aber ganz schnell weiterentwickelt. Oder mein Leben hat sich total verändert, weil meine Werte, dadurch, dass jetzt auf einmal Familie da ist, sich verändert haben. Aber auch manchmal, also wie gesagt, ich habe auch Führungskräfte. Es ist halt lustigerweise, das ist aber für mich gerade so ein bisschen pro bono, meine Söhne, ich habe zwei Söhne Mitte 20, die schicken mir letzter Zeit ihre Kumpels vorbei. Und dadurch habe ich eben halt jetzt in der Vergangenheit mit mehreren Mitzwanzigern gearbeitet, die sich überhaupt in diese berufliche Orientierung mal reinbegeben. Und das ist auch sehr, sehr schön und auch ganz anders.
Kann ich mir vorstellen, ja. Sehr angenehm wahrscheinlich auch, ne, weil es so erfrischend ist, oder?
Total erfrischend, ja. Wirklich, auch wirklich schön. Genau. Und deswegen, also es ist wirklich bunt gemischt. Häufig habe ich auch Menschen, die, wie gesagt, schon recht genau wissen, wo sie eigentlich hin möchten, aber dann feststellen, vielleicht hat es das letzte Mal, dachte ich auch, ich wusste, was ich will und dann hat es beruflich nicht so richtig hingehauen und die so ein bisschen untersuchen wollen, wie kann ich das denn verhindern? Welche Fragen stelle ich denn vielleicht das nächste Mal, um zu verhindern, dass ich wieder in ein Unternehmen komme, wo eine bestimmte Unternehmenskultur herrscht vielleicht oder mit der ich nicht gut zurechtkomme, die sich aber in so einem Vorstellungsprozess nicht sofort offenbart oder so, ne? Oder insofern, das sind so all die Themen rund um Beruf. Und ganz ehrlich, also ich bin jetzt nicht nur auf das Berufliche, also nicht damit verheiratet, sagen wir mal so. Häufig ist Beruf auch nur Teil des Systems. Mensch. Und es stellt sich dann heraus, dass jemand kommt und sagt, boah, ich komme mit meinem Zeitmanagement nicht hin. Können wir mal gucken. Und dann stellt sich aber raus, dass es gar nicht so sehr um den Beruf geht, sondern vielleicht ganz viele andere Lebensaspekte da auch noch eine Rolle spielen.
Ja, das ist total cool, dass du das jetzt gerade sagst, weil wir vor kurzem auch eine Anfrage an das systemische Netzwerk erhalten haben, wo es so ein bisschen um ein vermeintlich Spezialfall gibt, also ein bestimmtes Themenfeld. Und eine Kollegin, ich weiß nicht, ob du da schon in unserer WhatsApp-Gruppe drin warst, hatte dann nur kommentiert, wir sollten doch mal in einem unserer nächsten Treffen intern darüber sprechen, woher dieser Trend kommt, dass man denkt, man braucht immer den Fachexperten, die Fachexpertin für ein bestimmtes Thema. Also XY muss unbedingt spezialisiert sein, auch auf Hochsensitivität, auf ADHS oder was auch immer. Und das Besondere ist ja aber an eben dieser Art, wie wir arbeiten, wie wir jetzt ja auch gerade vorhin schon ausgeführt haben, es basiert ja alles auf Haltung. Und dann folgt die Methode und es kommt nicht immer unbedingt auf das Fachexpertentum an. Und oftmals geht es ja auch gar nicht, je nachdem, aber es geht oftmals gar nicht um den konkreten Umgang, sondern also so im Verhalten, sondern eher auch in der Haltung des Klienten oder der Klientin. Und da setzen wir ja auch ganz gerne mal an und dann brauchen wir auch nicht unbedingt das Fachexpertentum für bestimmte Themen. Also da muss ich gerade dran denken, wenn du sagst, ich bin als Karrierecoach oder was auch immer, bin ich jetzt nicht unbedingt spezialisiert, fokussiert auf Beruf, sondern bei mir sind auch andere Themen willkommen. Ich glaube, das könnte jemand im Außen irritieren, weil man vielleicht nicht so genau weiß, wie halt unsere Arbeit abläuft. Was sagst du dazu?
Ja, würde ich auch so unterschreiben. Also das ist, je spezieller man sich verschlagwortet, umso vertrauenserweckender wirkt man, glaube ich, nach draußen.
Ich denke, das ist auch wieder was Psychologisches bestimmt.
Ja,
ich habe dazu jetzt auch nicht eine Studie parat, aber ich kann mir vorstellen, dass es bestimmt irgendwie Sicherheit vermittelt.
Das glaube ich auch. Und ich glaube auch, oder meine Erfahrung ist dass, also ich habe selber einen relativ bunten Erfahrungsschatz an verschiedenen Stationen, arbeitstechnisch in verschiedenen Welten. Und habe dadurch, wenn jetzt zum Beispiel jemand aus dem Agenturumfeld kommt und weiß, dass ich selber auch lange Zeit im Marketing gearbeitet habe, dann ist das für den immer so ein Gefühl von, ach, die versteht mich. Auch wenn ich nicht speziell diese Agentur verstehe oder kenne oder so, aber es geht eher so, glaube ich, manchmal auch darum, dass das eine Klientin, ein Klient sich nicht so erklären will oder das Gefühl hat, muss ich meinem Coach erstmal erklären, wer ich bin und wo ich herkomme oder so. Ich glaube, das Interessante im systemischen Coaching ist, dass das eigentlich ja gar nicht nötig ist. Denn in dem Moment, wo wir den Klienten oder die Klientin runterbrechen würden auf genau diese berufliche Herkunft oder die ADHS oder sonst irgendetwas, dann würden wir den ja wieder in eine Schublade stecken. Und bei uns geht es ja eigentlich darum zu gucken, was sind deine Ressourcen, ne? Also was bringst du mit,
ja,
damit du eine Lösung zu welchem Problem auch immer findest.
Ja, dennoch können wir natürlich verweisen, also gerade wenn es auch um inhaltliches Wissen geht, ne? Also ich weiß gar nicht, ob du das wusstest, also ich habe selber eine Sexualberatungsweiterbildung auch noch zwischendurch mal gemacht und da kann es auch sein, dass da mal tatsächlich eine Frage zum Funktionieren des Körpers einfach kommt, die kann ich dann in Grenzen beantworten, aber sonst kann ich auch gerne zum Urologen, zur Gynäkologin oder wo auch immer hin verweisen, damit jemand halt da halt eine adäquate Antwort bekommt, die ich eben nicht leisten kann. Und das ist ja vielleicht auch noch so ein Ansatz, halt auch immer noch mal zu schauen auf das Gesamtsystem und zu sagen, was braucht die Person, die vor uns sitzt, an Unterstützung und wo sind vielleicht auch meine Grenzen und wie kann ich das so einbetten, dass die Person sich gut bei mir aufgehoben fühlt, aber auch meine Grenzen selber gewahrt werden und vor allem die Hilfe dann halt auch erfolgen kann, die eben notwendig ist. Das führt mich im Prinzip zu einer weiteren Frage und zwar, gibt es bei dir Grenzen? Also lehnst du Menschen manchmal ab oder wann ist bei dir so eine Grenze auch erreicht?
Ja, ich habe tatsächlich auch schon Interessenten abgelehnt. Das ist echt eine schwierige Frage, ne? Also ich habe auch schon Interessenten abgelehnt, wo ich im Vorgespräch gemerkt habe, also natürlich ist die systemische Haltung die, dass wir wertefrei an Menschen, auf unsere Klienten zugehen. Aber ich habe durchaus auch schon Menschen gehabt, wo ich gemerkt habe, das vibet hier gar nicht. Also da werden schon in diesem Vortelefonat oder ich zoome dann gerne, weil ich finde, so ist immer gut, jemanden ganz zu, also zumindest auch zu sehen, wenn man sich so gegenseitig kennenlernt. Und da habe ich gemerkt, dass wir auf komplett unterschiedlichen Planeten unterwegs waren. Und dass es mir persönlich sehr schwer gefallen wäre, im Coaching da den Abstand zu wahren. Und dann habe ich das abgelehnt. Und ich habe es auch schon mal abgelehnt, tatsächlich ein Coaching zu machen mit jemandem, die habe ich dann, die habe ich verwiesen an einer Psychotherapeutin, weil die einfach ganz eindeutig in so einer schwierigen Situation war, dass ich gedacht habe, ich bin Coach, ich bin keine Therapeutin. Ich freue mich zwar schon sehr auf die Ersthelferausbildung für mentale Gesundheit, aber das ist nicht das Gleiche und da ist es dann wichtig, auch für mich die Grenze zu ziehen.
Ja, ich finde der letzte Teil, also dieses weiter zu verweisen, ich tue das auch unendlich gerne. Also ich habe immer ein Ohr oder ein Auge auch da drauf und denke immer, bist du schon in Therapie? Hast du mal darüber nachgedacht? Vielleicht solltest du das tun. Also das ist so das Level, wie ich mich gerne mal steigere. Manchmal vor einem Prozess, manchmal auch während eines Beratungsbegleitungsprozesses und manchmal auch im Anschluss. Und dann kommt aber trotzdem dieser Funke auf, ach, es gibt so wenig freie Plätze. Und das ist das, was mir dann manchmal Kummer bereitet. Und wir haben das damals in unserer Weiterbildung, in der Beratungsweiterbildung auch besprochen, wie wir uns da eigentlich dazu verhalten dürfen, sollten, könnten. Und unsere Lehrdozentin hat damals, was ich finde, ganz Hilfreiches gesagt, wir dürfen stabilisierend dabei bleiben. Also sprich, wenn jemand zum Beispiel gerade auf der Suche nach einem Therapieplatz ist, fast am Verzweifeln ist, weil keine Energie mehr da ist, eigentlich keine Ressourcen mehr verfügbar und wir gerade in dem Moment vielleicht ein sehr schlechtes Gefühl haben, an öffentliche Stellen, also wie Telefonseelsorge etc. weiterzuverweisen, dann dürfen wir trotzdem dabei bleiben und gehen quasi keine Gefahr ein. Das fand ich irgendwie ganz schön. Aber immer natürlich mit dem Ziel, keine Abhängigkeit halt zu bewirken oder verursachen, sondern immer wieder darauf zu verweisen, nur wenn du dir andere Unterstützung hinzuziehst, kann ich noch an deiner Seite sein. Also diesen Kompromiss fand ich irgendwann ganz gut, so als Angebotsoption. Wäre aber ähnlich wie du auch vorsichtig, an welchen Stellen ich auch dann mal Nein sage, auch wenn es dann nicht schön ist. Aber dennoch, vielleicht kann man so ein bisschen diese Lücke im System auffangen, geht glaube ich nicht, aber zumindest ein bisschen noch versuchen, Support zu geben.
Auf jeden Fall. Und ich würde auch niemandem davon abraten, überhaupt loszugehen und sich Hilfe zu suchen, weil er oder sie sich gerade in irgendeiner Überforderungssituation oder Bedürfnissituation an der Stelle befindet, weil überhaupt erstmal anzufangen und sei es, dass jemand sagt, ich brauche ein Coaching für das und das Thema. Also geht es ja auch immer so ein bisschen darum, die Themen zu klären. Manchmal glauben wir ja auch, wir haben ein bestimmtes Thema und es stellt sich heraus, das war vielleicht nur die Spitze von etwas oder vielleicht auch nur ein Symptom für eigentlich was ganz anderes. Ja, es ist immer die Einladung, auch in die Selbstreflexion zu gehen und reflektieren ist immer möglich so. Es sei denn eben halt jemand ist gerade ganz schwer seelisch verletzt oder eben wir würden mehr Schaden anrichten, als dass es irgendwie jemandem gut tun würde, ne?
Ja.
Ja.
Ja, wir werden die, oder ich lasse die Links zu den einzelnen Kontaktstellen auch nochmal in den Shownotes erscheinen. Somit kann man da auch nochmal reinschauen. Also das wäre, glaube ich, ganz hilfreich. Wir haben noch, jetzt mache ich es mal wie in einem Coaching- oder Beratungsprozess, wir haben noch circa 10 Minuten und ich habe noch einen kleinen Themenblock, minimaler Themenblock, vielleicht auch ein ganz großes Thema, das würde ich gerne noch mit dir besprechen, liebe Julia. Ist das in Ordnung für dich?
Absolut, ja, gerne.
Hervorragend. Und zwar hast du vorhin schon, ich mache jetzt einen harten Stenker, du hast schon erwähnt, wie gerne du in Präsenz arbeitest. Wir haben aber auch schon kurz angedeutet, dass wir beide Freunde der Digitalisierung oder auch des digitalen Fortschritts sind, vielleicht auch so der Möglichkeiten, die daraus entstehen. Auch wir beide sehen uns gerade zwar per Video, aber nicht vor Ort. Grüße gehen raus an mein Podcast-Studio, was online verfügbar ist. Und das so unkompliziert möglich macht. Danke an die Entwickler dieses Tools. Was meinst du, was ist dein erster Gedanke beim Wort Digitalisierung und vor allem auch künstliche Intelligenz, wenn du an deine berufliche Profession als systemische Coach denkst?
Ich denke tatsächlich tatsächlich an ChatGPT, der mir immer wieder hilft, als bei mir männlich, immer wieder hilft, mich zu strukturieren, also tatsächlich meine Arbeit ein bisschen zu strukturieren. Also ich nutze ihn jetzt nicht im Coaching, aber ist ja noch ganz viel hinter den Kulissen. Und natürlich gibt es ganz viele Online-Tools, die ich noch gar nicht alle ausprobiert habe, aber die ich gerne ausprobieren möchte. Und ich arbeite gerne tatsächlich auch mit Whiteboards, also dass ich und Mentimeter und sowas, ne? Das sind schöne Sachen. Aber eben halt alleine die Möglichkeit, jetzt dieses Gespräch zu führen. Und wir sehen uns dabei tief in die Augen. Ich werde gerade von der Sonne hier geblendet. Ich weiß nicht, ob du das siehst.
Du siehst wunderschön aus und
vielen Dank,
dass es auch in Hamburg mal schönes Wetter geben kann.
Ja, ich muss dringend meine Fenster putzen. Genau, das ist für mich mit das wichtigste Tool. Das habe ich vorhin auch schon genannt, dass ich eben halt ein reines Telefonat, daraus kann ich nicht so viel ablesen oder auch nicht so viel Vertrauen fassen, wie wenn ich jemanden zum Beispiel sehen kann. Und wenn ich mit jemandem arbeite und ich sehe den, dann kann ich dem auch mal zur Not ganz analog im Digitalen vielleicht auch was hochhalten oder ein Bild zeigen oder mich aus Bilderwelten aus dem Internet bedienen oder so. Und das finde ich eben halt echt gut. Und es vereinfacht viele Prozesse. Also dadurch kann ich dann auch mit jemandem arbeiten, der vielleicht in Österreich sitzt oder in Süddeutschland oder in Großhansdorf, was auch schon eine lange Anfahrt ist, ne?
Ja, das heißt, wenn ich dir so zuhöre, höre ich eher Positives bis hin zu Begeisterung und das Erkennen von Chancen. Hast du auch noch eine kritische Stimme in dir? Oder eine skeptische, eine furchtvolle?
Ich stelle fest, dass, also rein auf der technischen Ebene, habe ich ja schon gesagt, dass ich sehr gerne mit Bodenankern arbeite. Und natürlich lassen sich all diese Übungen auch in digitale Form und Fragebögen oder Methoden umwandeln und es ist aber nicht das Gleiche. Wenn ich neben einer Person im echten Raum stehe, dann, wir sprechen ja mit den Augen und mit dem Mund und der Körpersprache ist noch so viel mehr. Und manchmal ist es aber auch so dieses gewisse, ich weiß nicht was, dass sich eben halt auch so eine Art von Spannung im Raum auch ablesen lässt, wo ich als Coach dann auch merke, oh, jetzt frage ich an dieser Stelle doch nochmal anders nach. Ich habe das Gefühl, wir legen da gerade ein Thema frei. Wie könnte ich meinen Coachee dazu einladen, darüber zu sprechen? Und ich habe Sorge, dass das im Digitalen hier und da vielleicht verloren geht. Und das eben halt auch, ne, man kann ja auch so eine Brettaufstellung kann man auch mittlerweile online machen. Es ist aber was anderes, wenn jemand tatsächlich hier mit Klötzchen und Figuren was aufstellt und dann auch noch mal so dreimal um den Tisch vielleicht rumgehen kann. Das sind so, der Mensch ist eben halt nicht so zweidimensional. Deswegen merke ich, dass es viele Dinge gibt, die ich gerne in Präsenz mache. Ideal finde ich so eine Mischung. Also gerade wenn es ein längerer Prozess ist, weil Arbeitswege eben halt wegfallen. Oder wenn ich einen Kunden begleite, weiß ich nicht, eine Führungskraft oder so, dann für so digitale Check-ins oder so, ne? Das dafür finde ich es wirklich gut. Aber kritisch finde ich es eben halt, wenn ich das kommt auf die Fragestellung drauf an. Es kommt drauf an, sage ich mal, ganz betriebswirtschaftlich. Es kommt drauf an.
Ja. Ja, und du hast, glaube ich, gerade auch ein Muster bedient, wir decken ja gerne im Systemischen auch Muster auf, Verhaltensmuster, nach denen wir uns verhalten. Dieses, es muss nicht nur das eine oder das andere sein, sondern es kann ein sowohl als auch sein. Und das ist ja eigentlich auch ein schöner Umgang damit. Deswegen frage ich auch immer so gerne nach Chancen und vielleicht auch irgendwie Sorge, weil wir vielleicht auch beides in uns tragen. Und ich finde es irgendwie ganz schön, wie du das jetzt gerade so für dich beschrieben hast und wie du das nutzt. Und ich bin persönlich sehr gespannt, wie sich das halt weiterentwickeln wird und wie wir davon noch profitieren können, beziehungsweise was sich eben so auch im Bereich KI entwickelt. Ne? Da bin ich ein bisschen nicht skeptisch, aber ich gucke da auch schon ein bisschen kritisch rauf, aber steckt da, glaube ich, auch gelegentlich vielleicht noch ein bisschen tiefer drin. Das weiß ich aber gerade gar nicht, möchte dir nicht zuschreiben.
Ich glaube, nee, da schreibst du mir garantiert nichts zu, weil du da definitiv deutlich tiefer in diesen ganzen KI-Themen drin steckst als ich. Also da bin ich auch, stehe ich so ein bisschen novizenartig davor. Finde ich aber sehr interessant, das ganze Thema.
Ich glaube, wir sollten auch uns weiter damit beschäftigen und vielleicht auch so ein bisschen am Ball bleiben, das beobachten. Ich lese gerade ein Buch, KI und Recht. Das ist tatsächlich mal so Literatur, die mich eher an mein Studium erinnert, und habe festgestellt, wie wichtig das Wissen darin ist für uns alle, ganz gleich, ob beruflich oder privat, und muss nochmal überlegen, wie ich das aufbereiten kann. Also ich habe immer so ein Bedürfnis, das Wissen zu teilen, damit wir auch weiter sensibel genug mit Daten umgehen und auch natürlich jetzt in unserem Kontext auch den Schutz der Daten unserer Klienten und Klientinnen halt gewährleisten können. Ne? Das ist ja dann auch so ein Punkt. So, aber wie du das beschrieben hast, jetzt eher das so konzeptionell, strukturell oder so zu nutzen. Und da wirst du, also wie ich dich kenne, bist du ja datensensibel unterwegs. Und ich glaube, wir alle wissen, dass man in ChatGPT oder ähnliche Tools nicht unbedingt persönliche Daten teilen sollte, weil wir nicht wissen, was Menschen oder Unternehmen mit diesen Daten machen. Das nur kurz am Rande.
Aber, auf jeden Fall.
Aber oder und. Warte kurz, ich ersetze die Aber-Kommentierung durch ein Und. Übrigens, diese sprachlichen Spielereien lieben wir ja auch alle sehr. Ich habe tatsächlich noch eine ganz große Frage für dich, die so ein bisschen jetzt einmal kurz den Sprung macht wieder zur menschlichen Richtung, also ein bisschen weg vom Digitalen. Und es ist meine Abschlussfrage. Was meinst du, wenn alle Menschen auf dieser Welt, vielleicht auch alle Menschen in Deutschland, vielleicht auch gerade in dieser Situation, in der wir uns aktuell politisch, gesellschaftlich befinden, systemisch agieren würden, was würde sich verändern? Ganz kleine Frage zum Schluss. Bitte schön.
Ja, das ist echt eine ganz kleine Frage.
Mhm.
Weltfrieden, vermutlich.
So schlicht?
Vermutlich. Ich glaube, dass wir viel friedlicher miteinander umgehen würden, weil wir einfach vielleicht auch ein ganzes Stück selbstzufriedener wären. Also ich hatte vorhin noch mal eine interessante Unterhaltung mit ChatGPT darüber, weil es ja unterschiedliche Schulen gibt über die bewussten und unbewussten Wesensanteile. Und habe noch mal nachgefragt, was denn seiner Meinung nach jetzt der aktuelle Stand ist. ChatGPT ist der Meinung 5%, ich habe aber auch schon 10% unseres gesamten Entscheidungsprozesses werden bewusst gesteuert. Die restlichen 95, ich bin der Meinung 90%, auch woanders gelesen zu haben, geschehen komplett unbewusst. Und in dem Moment, wo wir systemisch agieren, sind wir nicht zu 100% bewusst, aber wir haben uns zumindest mit großen Teilen dieser unbewussten Aspekte auch auseinandergesetzt. Das heißt, wir sind reflektierter. Und wenn man bedenkt, wie wir auf Autopilot unterwegs sind so häufig, wären wir es eben halt nicht mehr ganz so sehr, glaube ich. Wir würden bewusster miteinander umgehen, vermutlich wertschätzender miteinander umgehen, gelassener und uns vielleicht auch nicht mehr so viel einmischen in das Leben anderer.
Mhm.
Unsere Grenzen wahren anstelle von anderen Leuten vorzuschreiben, wo ihre Grenzen zu sein hätten. Ja, und ich glaube, das würde dem Weltfrieden große Schritte näher kommen. Das ist meine Meinung.
Wie schön. Vielen Dank. Großartiges quasi Finale. Dennoch bin ich ja eine höfliche Gastgeberin und möchte jetzt noch die Frage an dich richten. Welche Frage hätte ich dir denn noch stellen sollen?
Weiß ich gerade gar nicht. Habe ich nichts. Also ich hatte einfach ganz viel Spaß, mit dir zu plaudern. Und deswegen ist mir jetzt so ad hoc nichts eingefallen.
Sehr schön. Möchtest du noch abschließende Worte ergänzen zum Weltfrieden bringen oder meinst du, dass wir uns von unseren Zuhörenden jetzt verabschieden können, bevor die Sonne bei dir ganz untergeht?
Genau. Ach, ich hätte eigentlich nichts mehr. Nee, das passt so für mich.
Sehr schön.
Der Weltfrieden ist irgendwie ein großes Finale.
Den nehmen wir. Vielen Dank. Liebe Julia, tausend Dank für deine Zeit. Tausend Dank für unsere gemeinsame Podcast-Premiere hier bei unserem Mindvolution-Podcast. Wenn euch als Zuhörende diese Folge gefallen hat, Achtung, das ist der Werbeblock, bitte klickt auf Sternchen, kommentiert, bewertet, teilt, abonniert diesen Podcast auf der Plattform eurer Wahl. Das hilft immer zur Verbreitung. Wir freuen uns über Feedback, wir freuen uns über Rückmeldung, wir freuen uns über Fragen. Ihr könnt uns immer erreichen, indem ihr uns eine E-Mail an hallo@systemischesnetzwerk.de schreibt. Kontaktdaten von Julia, unsere Kontaktdaten und alle möglichen Links, die wir jetzt erwähnt haben, werdet ihr in den Shownotes finden. Ich freue mich jetzt schon auf die nächste Folge und sage herzlichen Dank, liebe Julia, für deine Zeit. Mach's gut und hab ein schönes Wochenende.
Vielen Dank. Das wünsche ich dir auch. Sonnig, wie es ist. Und auf bald.
Auf bald.
Real life.
Macht's gut. Tschüss.
Tschüss.